ARD Sounds.
1934, Mai. Wir stehen an einem Straßenrand in Louisiana, USA. Es ist ein heißer Tag und nichts wirkt ungewöhnlich. Doch gleich wird hier etwas passieren, das in die Geschichte eingeht. 6 schwer bewaffnete Männer liegen versteckt am Straßenrand. Seit Monaten warten sie auf diesen einen Moment. Die Straße wirkt erst ruhig, doch dann heult plötzlich ein Motor in der Ferne auf. Das Auto rast, es kommt immer näher und die Männer am Straßenrand wissen, das sind sie, Bonnie und Clyde, auf ihrer allerletzten Fahrt. Wissensfreunde, das hier wird eine sehr, sehr aufregende Folge. Ihr habt es am Intro schon erkannt, eine ziemlich intensive Stimmung da im Mai an der Straße in Louisiana. Es geht um Bonnie und Clyde. Wir erklären, wie die beiden sich überhaupt kennenlernen, warum Bonnie eigentlich anfangs gar nicht wie Clyde ist, dann doch so ähnlich wird und was eben an diesem Tag in Louisiana passiert, also wie ihre Geschichte dramatisch endet. Das hört ihr alles hier und jetzt bei Wissen mit Johnny. Kapitel 1: Die Familien Barrow und Parker. Wir springen erstmal knapp 25 Jahre zurück, und zwar nach Texas in das Jahr 1909. Und das ist eine ziemlich verrückte Zeit, eine Zeit des Übergangs, denn der Wilde Westen, der ist vorbei. Cowboys und auch Cowgirls haben mittlerweile ihre Sachen gepackt und haben nicht mehr die Länder in der Hand. Stattdessen tobt etwas anderes durch die Prärie, und zwar die Eisenbahn. Auch das elektrische Licht erobert Amerika und die Wirtschaft wächst und wächst. Jetzt könnte man denken, das muss ja eine ziemlich gute Zeit sein. Naja, nein, noch nicht. Das Land steckt in einer Krise. Denn nicht alle Teile der Gesellschaft profitieren gleichermaßen vom Wachstum. Vor allem die ländlichen Gebiete sind alle noch ganz schön hinten dran. Viele Familien dort haben es sehr schwer, auch die des jungen Clyde Barrows. Er wird im März 1909 in einem kleinen, ruhigen, texanischen Ort geboren. Seine Eltern Henry und Cumie Barrow sind Farmer. Sie bauen Baumwolle an. Außerdem haben sie auch ein paar Tiere. Alles ziemlich viel Arbeit, aber wenig Ertrag. Keine sonderlich gute familiäre Situation. Genauso übrigens wie knapp 400 Kilometer entfernt. Springen wir doch da mal hin. Etwa ein Jahr später, 1910. Denn auch da kommt ein Kind auf die Welt, quasi ein zweites Baby hier in der Geschichte, und ihr könnt es euch denken, es ist ein Mädchen, das den Namen Bonnie trägt. Bonnie Parker, um genau zu sein. Und auch ihre Familie hat es damals nicht leicht. Papa Charles arbeitet als Maurer, Mama Emma immer wieder aushilfsmäßig als Näherin. Es ist schon ein etwas stabileres Leben als das von Clydes Familie, aber immer noch durchzogen von finanziellen Unsicherheiten. Und als Bonnie gerade mal 4 Jahre alt ist, erlebt sie ihren schwersten Schicksalsschlag. Ihr Vater verstirbt bei einem Arbeitsunfall. Für die Familie ein schrecklicher Wendepunkt. Innerhalb kurzer Zeit verlieren sie nicht nur einen unfassbar geliebten Menschen, sondern auch ihre finanzielle Basis. Mutter Emma bleibt allein mit den Kindern zurück und trifft eine Entscheidung, die Bonnies weiteres Leben sehr prägen wird. Denn um durchzukommen, zieht sie zu ihren Eltern, also zu Bonnies Großeltern, nach Dallas. Und wie es das Schicksal so will, wird etwa 400 Kilometer entfernt die exakt gleiche Entscheidung getroffen. Auch Clyde und seine Familie zieht es in die Großstadt, denn in Dallas soll es neue Möglichkeiten und mehr Arbeit geben. Doch die Wahrheit sieht anfangs ganz schön anders aus. Clydes Eltern finden keinen Job. Sie müssen teils sogar ohne festes Dach über dem Kopf schlafen. Clyde wirkt in dieser Zeit sehr angespannt. Er wird als beobachtend und sehr, sehr ruhig beschrieben. Schon früh interessiert er sich für Autos. Und Waffen. Sie faszinieren ihn. Wahrscheinlich auch wegen der Macht, die sie vermeintlich darstellen. Bonnie auf der anderen Seite wird damals ganz, ganz anders beschrieben. Sie wirkt aufgeweckt, selbstbewusst. kreativ und auch in der Schule fällt auf, dass sie ganz schön viele Talente hat. Dass sie zum Beispiel unglaublich gut darin ist, zu schreiben. Gedichte beispielsweise. Und sie will auch Schauspielerin werden. Sie liebt schöne Kleidung, große Gefühle und die Vorstellung eines aufregenderen Lebens, vielleicht als Star. Es ist also ein ganz schöner Kontrast zwischen den beiden. Zwei sehr verschiedene Seelen, aber in einer Stadt. Und auch wenn es eigentlich so scheint, als wären sie gar nicht füreinander gemacht, würde diese Folge ja nicht Bonnie und Clyde heißen, wenn sie nicht zueinander finden würden. Kapitel 2: Liebe auf den ersten Blick. Wir springen nochmal ein paar Jahre weiter. Ende der 1920er Jahre sind Bonnie und Clyde mittlerweile keine Kinder mehr. Er ist 17, sie 16 Jahre alt. Und er ist längst nicht mehr der stille, zurückhaltende Junge aus der armen Farmerfamilie. Im Gegenteil, Clyde ist laut, aufmüpfig, temperamentvoll und polizeibekannt. Sein Name taucht mittlerweile in zahlreichen Akten auf. Anfangs sind es eher kleinere Dinge und Leute, das ist jetzt wirklich kein Spaß. Zum Beispiel geklaute Hühner. Und ich weiß, das klingt total absurd, aber das ist damals tatsächlich ein relativ übliches Verbrechen. Denn in Gegenden wie West Dallas oder auf dem Land rund um die Großstadt lassen sich die kleinen Tiere einfach sehr, sehr leicht stehlen und danach schnell weiterverkaufen oder selbst nutzen. Also damit die Eier ausbrüten und die kann man dann verkaufen oder essen. Also das passiert damals relativ häufig. Doch bei Clyde bleibt es nicht bei den Hühnerdiebstählen. Es kommen auch größere Raubzüge dazu. Gestohlene Autos, Einbrüche. Und ihm geht's dabei nicht um irgendwie große Mafia-Pläne, ein Imperium aufbauen oder so, sondern einfach nur um das reine Überleben für sich und seine Familie. Also um genug Geld zu haben für Essen beispielsweise. Und so ein bisschen ist es auch seine erste Kritik am System, am amerikanischen Staat, der für viele in dieser Zeit zum Feindbild wird, weil er sie ohne Unterstützung dastehen lässt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie sieht's denn parallel bei Bonnie aus? Wird sie auch zu einer Rebellin? Schauen wir doch mal, was sie so macht. Ah, die Musik, die lässt es schon erahnen. Bonnie ist nach wie vor das komplette Gegenteil. Immer noch gut in der Schule, Lehrer beschreiben sie als intelligent, kreativ, als ehrgeizig. Mittlerweile ist es auch ihr fester Plan geworden, Schauspielerin in Hollywood oder Sängerin zu werden. Doch auch bei ihr läuft nicht alles romantisch und perfekt. Sie verliebt sich in einen ihrer Mitschüler. Sein Name Roy Thornton. Und das ist echt ziemlich krass, denn obwohl sie 1926 erst 15 Jahre alt ist, heiraten die beiden tatsächlich. Bonnie bricht sogar die Schule ab. Jetzt könnte man sich fragen, wieso? Also sie ist doch gut in der Schule, aber für sie ist das schon ganz klar, dass das nicht ihr Weg sein wird. Sie will ja ein Star werden und Stars brauchen keine schulische Bildung, sie brauchen Abenteuer. Und Roy scheint ein solches zu sein, doch es wird dann tatsächlich in den Jahren danach ein bisschen zu wild. Er gerät immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt und landet tatsächlich 3 Jahre nach Eheschließung im Gefängnis. Aus manchen Berichten geht hervor, dass es für Bonnie sogar eine etwas gute Nachricht war, weil über die Zeit ist sie immer unglücklicher in der Beziehung geworden. Sie besucht ihn auch im Gefängnis nie, lässt sich aber auch nicht von ihm scheiden. Sie trägt ihr restliches Leben den Ehering. Das ist auch relativ krass und liegt wahrscheinlich daran, dass damals eine Scheidung eben sehr kostspielig und kompliziert ist. Ihr Ringfinger bleibt also für immer belegt, aber nicht so ihr Herz. Oh Gott, das ist so peinlich romantisch formuliert. Aber es passt einfach zu der Situation und auch irgendwie zu Bonnie. Und jetzt schaut mal, was in diesem romantischen Hollywood-Film als nächstes passiert. Denn an einem kalten Tag im Januar 1930 ist Bonnie gerade zu Besuch bei einer Freundin, die sich den Arm gebrochen hat. Sie steht in der Küche, will ihrer Freundin einen Kaffee kochen, als plötzlich die Tür aufgeht. Und ein Mann in die Wohnung kommt. Er wollte auch nach der besagten Freundin sehen. Sein Name, ihr ahnt es, lautet Clyde. Als Bonnie ihn sieht, ist sie wie in Schock. Manche sprechen von Liebe auf den ersten Blick. Sein Aussehen, seine irgendwie gefährliche, rebellische Energie, der Charme, wie er sie begrüßt, alles fasziniert Bonnie. Und auch Clyde scheint sofort von ihr angezogen zu sein. Sie wirkt liebevoll, sanft und dennoch stark. Keiner weiß es zu diesem Zeitpunkt, doch hier in dieser Sekunde, an diesem kalten Tag im Januar, entsteht gerade wohl das berühmteste Paar der Kriminalgeschichte. Kapitel 3. Schon wieder Gefängnis. Zwischen Bonnie und Clyde entwickelt sich daraufhin schnell eine überaus intensive Nähe. Sie reden stundenlang, lachen, verbringen fast jeden Tag miteinander. Bonnie nimmt Clyde sogar in den ersten Wochen direkt mit zu ihrer Mutter nach Hause, was ein extrem großes Zeichen ist. Früh wird klar, das hier ist keine normale Liebesgeschichte, die irgendwie langsam startet. Es ist wie ein Sog, als hätte Bonnie jemanden gefunden, der genauso rastlos und abenteuerlustig ist wie sie selbst. Clydes verwegene, etwas gefährliche Art begeistert sie extrem. Doch genau diese Art soll das Paar dann schon früh vor eine große Herausforderung stellen. Denn kurze Zeit nach ihrem Kennenlernen wird Clyde, genauso wie Bonnies erster Partner, verhaftet. Die Polizei ermittelt schon länger. Jetzt konnten sie ihm zahlreiche Autodiebstähle, Einbrüche und andere Delikte zuordnen. Für viele Frauen, so wie auch in Bonnies erster Beziehung, für sie wäre das wohl der Moment gewesen, um Abstand zu halten. Doch Bonnie ist über alle Ohren verliebt. Sie ist bedingungslos an seiner Seite, also besucht sie ihn auch immer wieder im Gefängnis. Sie schreibt Briefe voller Liebe und Sehnsucht und irgendwann trifft sie dann auch eine ziemlich krasse Entscheidung. Sie will Clyde nämlich zur Flucht verhelfen. Er und zwei Mithäftlinge haben dafür einen Plan, doch für diesen brauchen sie ein ganz entscheidendes Detail: eine Waffe. Und da kommt Bonnie ins Spiel. Es ist an dieser Stelle nicht ganz historisch belegt, wie sie es hinbekommt, aber die wahrscheinlichste Theorie ist, dass sie eine Pistole unter ihrem Kleid, also am Körper, befestigt und reinschmuggelt. Denn Fakt ist, damals sind Gefängnisse nicht so überwacht wie heute. Also es gibt keine Technik zum Scannen, keine Detektoren, keine ausgebildeten Spürhunde. Also schafft sie es, die Waffe ins Gefängnis reinzuschmuggeln. Sie kennt sich mittlerweile in der Haftanstalt so gut aus, dass sie genau weiß, wo sie sie liegen lassen muss bzw. verstecken kann, damit Clyde sie findet. Als sie das Gefängnis dann verlässt, hat sie ein mulmiges Gefühl, hofft aber, dass alles gut gehen wird. Und ein paar Tage später geht Bonnies Haustür auf und Clyde steht tatsächlich vor ihr. Die Flucht war also gelungen. Knapp eine Woche lang feiert das Paar überglücklich. Sie haben sich endlich wieder. Doch dann wird Clyde wieder gefasst. Und jetzt könnte man denken, sag mal, hat er einfach irgendwie da nicht richtig aufgepasst, ist durch die Öffentlichkeit gelaufen und dann hat ein Polizist ihn gesehen. Nee, es ist sogar noch ein bisschen, ich will nicht sagen dümmer, aber unvorsichtiger, denn er hat weitere Einbrüche begangen und ist dabei erwischt worden. Und die Justiz ist natürlich unglaublich sauer auf ihn. Also stellt euch das mal vor, da bricht einer ein, die Polizei kommt, verhaftet ihn und stellt dann fest, warte mal, der ist doch eigentlich schon verhaftet, der muss doch eigentlich schon im Gefängnis sitzen. Also kommt jetzt eine sehr viel härtere Strafe. Nicht nur wegen des neuen Einbruchs, sondern natürlich auch wegen der Flucht. Außerdem haben sie auch dabei einen Wärter bedroht. Als Strafe landet Clyde daher viel, viel tiefer im texanischen Gefängnissystem als je zuvor. Er kommt auf die berüchtigte Eastham Prison Farm. Das ist ein Ort, der definitiv kein normales Gefängnis mit Zellenblöcken und Mauern ist, sondern ein brutales Arbeitslager mitten in der Wüste. Gefangene müssen dort in der texanischen Hitze stundenlang auf provisorischen Feldern arbeiten, den Boden vorbereiten, Unkraut entfernen, Baumwolle pflanzen und ernten. Bewacht wird das Ganze von Männern mit Waffen auf Pferden. Ein Bild davon findet ihr als Nummer 1 in den Shownotes. Tanzt man hier aus der Reihe? Macht man schlapp oder weigert man sich weiterzuarbeiten? Gibt es Schläge, Demütigung und extrem harte Arbeitstage. Und selbst wenn man alles richtig macht, also alle Aufgaben, die man bekommen hat, dann kann es trotzdem hart werden. Denn die Aufseher sind dafür bekannt, dass sie völlig willkürlich und auch ohne Grund Häftlinge auspeitschen oder die stärkeren Gefangenen gegen Schwächere kämpfen lassen. Kein Witz, und niemand greift ein oder verhindert es. Es ist wirklich, wirklich krass. Auf der Eastham Prison Farm gibt es auch keine hohen Mauern, sondern einfach nur Stacheldrahtzäune. Aber wer versucht zu fliehen, wird sofort erschossen. Clyde ist damals gerade mal 20 Jahre alt. Er ist eigentlich nur ein Kleinkrimineller, also ein aufmüpfiger Typ, aber er war nie gewalttätig. Es waren immer nur Diebstähle dabei. Doch diese Haft traumatisiert ihn. Sie macht ihn viel, viel härter, wütender und auch gefährlicher als je zuvor. Für ihn wird Eastham zum persönlichen Feindbild und damit auch der amerikanische Staat. Es wächst ganz, ganz, ganz viel Hass in ihm. Und auch ein Gedanke, der später nochmal sehr, sehr wichtig sein wird. Denn Clyde schwört sich hier zwei Dinge. Erstens, nie wieder verhaftet zu werden. Und zweitens, Rache. Und zwar am Eastham-Gefängnis und seinen Wärtern. Ganze 1,5 Jahre sitzt er hier ein. Dann wird er entlassen. Er ist damals unsicher, ob Bonnie noch für ihn da ist, denn sie durfte ihn die gesamte Zeit nicht besuchen, auch keine Briefe schreiben. Doch als er zu Hause ankommt, empfängt sie ihn überschwänglich, so als wäre er nie weg gewesen. Clyde ist natürlich unfassbar glücklich. Bonnie scheint wirklich seine Partnerin in Crime zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das nehmen sie auch ganz schön wörtlich. Auch Bonnies Wut auf den Staat und das Justizsystem ist während Clydes Zeit im Gefängnis extrem gewachsen. Vor allem, nachdem er erzählt, wie er dort behandelt wurde. Und gemeinsam planen sie also, dagegen zu rebellieren. Es entstehen die ersten gemeinsamen Überfälle. Tankstellen, kleinere Läden, Lebensmittelgeschäfte. Auch klauen sie zahlreiche Autos, fast schon wie eine Leidenschaft Clydes. Und ein Modell mag er dabei am meisten. Es ist der Ford V8, also ein Motor mit 8 Zylindern, damals ganz schön schnell und ganz schön sportlich. Und die zu klauen ist damals gar nicht so schwierig. Also das hat mich auch ein bisschen verwundert. Es gibt damals keine Alarmanlagen, gut, das ist klar, aber die meisten Menschen schließen damals nicht mal ihre Türen ab, also die Autotüren. Und auch die Zündungen sind sehr, sehr einfach kurz zu schließen. Also Kabel aneinander halten und dann startet das Auto. Und jetzt noch ein bisschen krasser für mich auch, in kleineren Orten, vor allem in ländlichen Gebieten, lassen die Menschen sogar häufig ihren Autoschlüssel einfach stecken. Also das ist schon ziemlich krass. Und so stehlen sich die beiden also durch das Land. Bonnie gerät in Clydes Strudel der Kriminalität. Und diese wird immer brutaler. Bei einigen Überfällen fallen plötzlich Schüsse. Es sind tödliche Schüsse. Aus gelegentlichen kriminellen Aktionen werden immer schwerere Delikte, bei denen sie auch immer häufiger Menschen töten. Die allermeisten sind Polizisten. Bald tauchen weitere Namen auf, die Bonnie und Clyde zugeordnet werden. Denn die beiden sind nicht mehr allein. Auch Clydes Bruder Buck und seine Frau Blanche stoßen dazu, genauso wie andere Kriminelle wie Raymond Hilton oder W.D. Jones. Sie nennen sich, in Anspielung an Clydes Nachnamen, die Barrow Gang. Und ein Fund soll sie dann weltberühmt machen. Kapitel 4: Die Kamera. Es ist ein Tag im Frühling 1933, ein Jahr, nachdem Clyde aus Eastham freigekommen ist. Die Barrow Gang versteckt sich gerade in einem kleinen Apartment in Missouri. Eigentlich wollen sie dort nur kurz untertauchen, ein paar Tage Ruhe, schlafen, essen, sich verstecken und nicht auffallen. Doch daraus wird nichts, denn im Überschwang und wahrscheinlich auch im Konsum von Alkohol werden sie zu laut. Die Nachbarn werden auf sie aufmerksam und als sie nachschauen wollen, wer da so viel Lärm macht, entdecken sie plötzlich Autos mit fremden Nummernschildern, die gar nicht hier in die Gegend passen. Und als sie in die Autos reinblicken, sehen sie plötzlich Waffen. Sofort alarmieren sie die Polizei und als diese dann auftaucht, eskaliert die Situation. Es kommt sofort zum Schusswechsel. Kugeln prasseln auf beiden Seiten nieder. Die Situation ist extrem unübersichtlich. Dann gehen zwei Körper zu Boden. Als nächstes hört man quietschende Reifen, dann Stille. Bonnie, Clyde und die restlichen Mitglieder der Barrow Gang sind geflohen. Sie sind alle weitestgehend unverletzt. Aber auf dem Boden liegen zwei tote Polizisten. Als der amerikanische Staat davon mitbekommt, ist er natürlich außer sich. Diese verdammte Barrow Gang hört man immer wieder. Doch als sie dann den Tatort ganz genau untersuchen, finden sie etwas, das Bonnie und Clyde in der Hektik zurückgelassen haben. Etwas, das in unserer Folge hier jetzt einiges verändern wird. Es ist nämlich eine Kamera und darin ein unentwickelter Film. Dazu muss ich wahrscheinlich für die ein oder andere jüngere Person hier erklären, damals sind Kameras nicht so wie heute. Also man macht ein Bild und kann es sofort sehen. Bilder werden auf einem Film quasi gespeichert und müssen dann erst entwickelt werden, also in einem Labor. Dann schaut man, was auf dem Foto zu sehen ist. Und was die Polizei auf diesem Film findet, geht danach um die Welt. Es sind die vielleicht berühmtesten Verbrecheraufnahmen jemals. Drei der Bilder, also wirklich die Originalbilder, findet ihr in den Shownotes. Auf dem ersten sieht man Clyde mit zwei Waffen. Auf dem zweiten Bonnie mit Revolver und auch mit einer Zigarre im Mund vor einem gestohlenen Auto. Und auf dem dritten sieht man beide. Sofort werden die Aufnahmen natürlich zur Fahndung rausgegeben. Zeitungen beginnen die Fotos zu drucken. Plötzlich bekommen die berühmtesten Gangster ihrer Zeit Gesichter. Die Polizei will natürlich mit der Veröffentlichung der Aufnahmen einen klaren Plan verfolgen. Sie wollen, dass alle Bürgerinnen und Bürger wissen, wie Bonnie und Clyde aussehen. Dass sie beginnen, quasi sich gegen sie zu verschwören und Bescheid zu sagen, wenn sie sie irgendwo sehen. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Die Menschen beginnen, mit Bonnie und Clyde zu sympathisieren. Denn wie anfangs erwähnt, es ist gerade eine sehr, sehr angespannte Zeit im gesamten Land. Dazu hat die Weltwirtschaftskrise auch noch für unfassbar viel Armut, Arbeits- und Hoffnungslosigkeit gesorgt. Und die Menschen sehen plötzlich in Bonnie und Clyde zwei junge Leute, die ohne Regeln leben, die sich einfach das nehmen, was sie brauchen, die sich gegen das System auflehnen. Man liest häufiger auch von Robin Hood-Gedanken oder wie moderne Gesetzlose noch aus der Zeit des Wilden Westen. Also es sind Fotos, die sich rasend schnell verbreiten. Zeitungen reißen sich um die Geschichten. Doch statt negativem Image fangen Kinder plötzlich an, auf Schulhöfen Bonnie und Clyde nachzuspielen. Sie werden quasi zu Stars. Und viele denken auch, dass sie wie Stars leben. Doch die Realität der beiden Gangster sieht ganz, ganz anders aus. Denn natürlich haben sie um die sehr erhöhte Fahndungsstufe mitbekommen. Die Gang lebt gefährlich, rastlos und so isoliert wie nie. Sie schlafen oft abwechselnd in gestohlenen Autos oder in abgelegenen, leerstehenden Scheunen. Sie wissen, wenn die Polizei sie jetzt verhaften würde, wartet die Todesstrafe. Also meiden sie alle möglichen sozialen Räume. Sie verstecken sich manchmal wochenlang in Wäldern, immer in der Angst, dass irgendwo ein Förster, eine Nachbarin, ein Tankwart oder ein Polizist vorbeikommt. Jetzt, wo jeder ihre Gesichter kennt, kann die nächste Person das Ende bedeuten. Es gibt also keine Sicherheit mehr, kein Zuhause, keine Ruhe. Nur die Angst im Nacken. Sie bleiben meist so lange versteckt, bis ihnen Geld, Nahrung oder andere lebenswichtige Dinge ausgehen. Dann suchen sie sich schnelle, einfache Ziele, begehen Überfälle, um zu überleben, essen oft hastig irgendwo am Straßenrand, waschen sich in Flüssen oder mit kaltem Wasser aus Kanistern. Eine Schrotflinte, ein Gewehr oder eine Pistole immer griffbereit. Und ja, das ist eine ganz schön krasse Ausnahmesituation, in der sie sich befinden. Doch trotzdem hat Clyde noch eine andere Sache im Kopf als das reine Überleben. Eine Sache, die ich eben schon mal kurz angesprochen habe. Und sie wird jetzt die Geschichte in eine Richtung lenken, die für Bonnie und Clyde nicht gut ausgehen wird. Clyde will nämlich Rache. Kapitel 5. Eastham Teil 2. Ich weiß, in so einer Folge Wissen mit Johnny schmeißen wir euch immer richtig, richtig viele Jahreszahlen um die Ohren und es ist unmöglich, die sich alle zu merken. Deswegen habe ich gerade überlegt, vielleicht sollte ich euch mal immer wieder sagen, welche die wichtigste ist. Denn für diese Folge ist es definitiv das Jahr 1934. Da waren wir schon ganz am Anfang und da springen wir jetzt wieder hin. Wir sind in einem Versteck der beiden Gangster und Clyde packt gerade Waffen in eine Tasche. Ihr erinnert euch, er hat Rache am Eastham-Gefängnis geschworen und heute soll es soweit sein. Mehrere Häftlinge wissen bereits Bescheid, es wurden auch schon weitere Pistolen und auch Schrotflinten in der Nähe des Gefängnisses platziert. Clyde will drei Dinge. Chaos stiften, dem Staat zeigen, was er vom Eastham-Gefängnis hält und dabei mehreren Häftlingen beim Ausbruch helfen. Man könnte sich jetzt vorstellen, dass das alles ganz geheim, leise, so top secret ablaufen könnte, doch nicht bei Clyde. Er wählt den lauten Weg. Ohne Vorwarnung kommt er extrem schnell mit seinem Auto angefahren, bremst genau vor der Haftanstalt und eröffnet sofort das Feuer in Richtung der Wachen. Und nicht nur er schießt, sondern auch die Häftlinge. Sie haben mittlerweile die versteckten Pistolen gefunden und beginnen ebenfalls auf die Wachen zu feuern. Ein Wärter wird hart getroffen, über die Felder hallen Schüsse, im Trubel wird ein Tor geöffnet und mehrere Insassen rennen hinaus. Dort wartet schon Bonnie in einem Fluchtwagen, alle steigen ein und fliehen. Der Ausbruch gelingt. Für Clyde der vielleicht größte Sieg. Er demütigt Texas, die Justiz und das Eastham-Gefängnis öffentlich. 5 Häftlinge entkommen. Doch für Bonnie und Clyde wäre es besser gewesen, hätte man nur 4 von ihnen befreit. Ihr denkt euch jetzt, wieso denn nur 4? Haben die nicht alle ins Auto gepasst? Doch, doch, das schon. Aber der 5. wird zum großen Problem. Sein Name? Henry Methvin. Und er bringt unsere Folge jetzt hier zum Ende. Genauer gesagt sein Vater. Und das Ganze passiert so. Die Polizei findet natürlich schnell heraus, wer die Insassen sind, die fliehen konnten. Sie versuchen, die Eltern von ihnen ausfindig zu machen, damit man sie bedrohen kann, beziehungsweise ihnen einschüchtern kann. Und bei Henry Methvin werden sie fündig. Sein Vater Ivy ist ein Farmer in Louisiana. Als die Polizei vor seinem Haus vorfährt, ahnt er bereits Böses. Sie erklären, was ihr Sohn getan hat. Ausbruch, auf Wärter geschossen. Das zusammen mit seinen vorherigen Verbrechen würde die Todesstrafe bedeuten. Es sei denn, Papa Ivy kooperiert mit der Polizei. Und so kommt es zu dem, was wir ganz am Anfang geschildert haben. Der 23. Mai 1934. Es ist früh am Morgen. Auf der Landstraße steht der Vater von Henry Methvin mit seinem LKW. Er täuscht eine Panne vor. Und der Grund dafür ist ziemlich simpel, denn Bonnie und Clyde sind gerade auf dem Weg zu ihm. Das weiß er natürlich, also stellt er sich gut sichtbar an den Straßenrand. In den Büschen gegenüber warten die 6 schwer bewaffneten Polizisten. Als dann der Ford V8 von Bonnie und Clyde angerast kommt und die beiden sehen, dass da jemand Hilfe benötigt, vor allem als sie sehen, wer das ist, der Papa ihres guten Freundes Henry, bleiben sie stehen. Und als ihr Fahrzeug da neben Ivy anhält, passiert es. Erst bewegen sich die Büsche verräterisch und dann beginnt er. Ein gnadenloser Kugelhagel. Mit allem, was sie haben, schießen die Beamten auf das Auto der beiden. Es ist eine unglaubliche Situation. Alles riecht nach Schießpulver, verbranntem und verbeultem Eisen. Fenster sind zu Bruch gegangen. Dann Ruhe. 167 Löcher durch 7 den Ford V8 in nur 16 Sekunden. Bonnie und Clyde haben keine Chance. Es ist das Ende des wohl berühmtesten und berüchtigtsten Gangsterpaares der Menschheit. Zusammenfassung: Bonnie Parker und Clyde Barrow wachsen jeweils in armen Verhältnissen in Texas auf. Während Bonnie von Gedichten, der Schauspielerei und einem aufregenden Leben träumt, gerät Clyde in die Kriminalität. 1930 lernen sich die beiden dann kennen und fühlen sich sofort zueinander hingezogen. Doch die intensive Liebe wird früh erschüttert. Clyde wird mehrfach verhaftet, kommt auch auf die ziemlich brutale Eastham Prison Farm. Als er da entlassen wird, wirkt er anders, verändert, dunkler, wütender, gefährlicher. Und Bonnie scheint das zu gefallen. Gemeinsam gründen sie die Barrow Gang. Zusammen mit anderen Kriminellen ziehen sie während der Großen Depression bewaffnet durch mehrere Bundesstaaten, überfallen Tankstellen, kleine Geschäfte sowie Banken und geraten immer häufiger in Schießereien. Dass sie sehr, sehr lange nicht gefasst werden, liegt an ihrer Fluchttaktik, denn sie flüchten immer wieder über die US-Bundesstaatsgrenzen hinaus, also von einem Staat in den anderen, denn sie wissen, es ist immer nur eine Polizei für einen Staat verantwortlich. Sobald sie switchen, hat die andere theoretisch keine Ahnung, was sie da so gemacht haben. Und deswegen ändert die Polizei im Jahr 1933 ihre Taktik, auch weil sie Bilder finden auf einer Kamera und diese machen Bonnie und Clyde landesweit berühmt. Sie lassen sie für Außenstehende wie rebellische Gesetzlose wirken. Doch die Wahrheit dahinter ist tatsächlich sehr viel weniger romantisch. Kein glamouröses Gangsterpaar, das in Saus und Braus lebt, sondern eine extrem harte Geschichte voller Armut, Flucht, Angst, Gewalt und Tod. Auch ihre Überfälle und Handlungen werden in dieser Zeit immer intensiver, immer brutaler. Sie erschießen zahlreiche Menschen und im Januar 1934 kommt es dann zum Höhepunkt. Clyde rächt sich am East Ham Gefängnis und hilft mehreren Häftlingen bei der Flucht. Einer davon ist Henry Methuen und er wird zur Schlüsselfigur, denn sein Vater verhandelt danach einen Deal mit der Polizei. Sein Sohn wird nicht für die Straftaten belangt, dafür bekommen sie den Aufenthaltsort von Bonnie und Clyde. Diese sind nämlich gerade auf dem Weg zu den Methuens, werden in einen Hinterhalt gelockt und erschossen. Laut Gerichtsmedizin sind es 17 Kugeln, die Clyde und 26 Kugeln, die Bonnie treffen. Es ist ein sehr, sehr brutales Ende, das irgendwie zu den letzten Jahren der beiden passt. Danach verblasst ihre Geschichte über die nächsten drei Jahrzehnte, bis ins Jahr 1967 der Film Bonnie und Clyde in die Kinos kommt. Seitdem gibt es immer wieder Serien, Bücher und Filme zu dem Gangsterpaar. Auch das sich aktuell in Produktion befindende teuerste Computerspiel aller Zeiten, GTA 6, soll an ihre Geschichte angelehnt sein. Freundinnen und Freunde des Wissens. Boah, das ist auch wieder eine ganz schön krasse Geschichte gewesen, oder? Also irgendwie hat man eine Zeit lang mit denen mitsympathisiert und ich habe auch immer irgendwie das Gefühl gehabt, dass die gar kein so schlechtes Leben führen. Das sich jetzt einmal hier alles so genau anzugucken, hat mir da echt die Augen geöffnet. Da hätte ich auch im Nachhinein meine Entscheidung als fünfjähriges Kind nochmal überlegt, weil da bin ich einfach an Fasching als Clyde verkleidet gegangen. Ich hatte da so ein Bart mit Edding aufgemalt, der zwei Wochen lang nicht abging. Ja, also ich wurde auch schon früh von Hollywood und Co. geblendet. Ziemlich anders das Leben der beiden, als man sich vorgestellt hat. Ihr habt bestimmt ganz viele Fragen wieder zu Bonnie und Clyde. Haut rein in die Tasten, dann kommt ihr vielleicht ans Ende der nächsten Folge. Fast hätte ich jetzt gerade gesagt, ja, da kommen ja sogar fünf Fragen, weil es ist ja Folge 85. Aber wie ihr merkt, machen wir das mittlerweile irgendwie fast immer. Ich sag's ja, es sind einfach viel zu viele gute Sachen, die da von euch immer wieder geschrieben werden. Los geht's heute mit Frage Nummer 1. Heute sind es auch wieder fünf, kleiner Spoiler. Die Frage Nummer 1 kommt von Little Faultier und auch von Entribbeln. Beide wollen wissen, woher wir denn so genau bei dem Absturz der Maschine auf dem Hudson River die Sekundenzahlen wissen, also zum Beispiel, wie lange sie in der Luft waren. Und das ist tatsächlich heutzutage sehr, sehr einfach. Zumindest dann, wenn man die Blackbox eines Flugzeuges findet. Das war ja das große Problem bei der MH-370-Maschine, dass man sie eben nicht finden konnte. Das ist quasi ein Gerät, das unter anderem einen Flugdatenschreiber und einen Cockpit-Voice-Recorder beinhaltet. Also alles, was gesprochen wurde und wirklich mit genauer Sekundenanzahl alles, was auf dem Ablauf des Fluges passiert ist. Wirklich ganz, ganz, ganz genau. Und so wissen wir sehr, sehr, sehr präzise, wann zum Beispiel der Vogelschlag stattgefunden hat und auch, dass tatsächlich beide Triebwerke ausgefallen sind. Frage Nummer 2 kam von unglaublich vielen Leuten. Von Flexcraft, von Emmy, von Helena, von Matteo. Alle die gleiche Frage, was ist eigentlich mit dem Flugzeug danach passiert? Also nach der Notwasserung. Steht das noch irgendwo unter Wasser? Und nein. Das tut es nicht. Das Flugzeug ist nicht im Hudson geblieben, aber es war gar nicht so einfach, es zu bergen. Direkt nach der Evakuierung der Passagiere, also als alle raus waren auf den Fähren und in Sicherheit, wurde die Maschine dann erstmal gegen die starke Strömung des Hudson River gesichert, weil es wäre sonst sehr wahrscheinlich gewesen, dass es einfach davongeschwemmt wird und irgendwo dann untergeht. Deswegen haben die ersten eintreffenden Fähren und Schlepper es schon direkt festgehalten, danach vorsichtig ans Ufer Ufer gebracht und mit Stahlseilen an einem Pier festgezurrt. 3 Tage nach der Notlandung wurde es dann mit einem Schwimmkran aus dem Wasser gezogen. Kamen logischerweise auch ziemlich viele Schaulustige, die sich das mitten in der Nacht angeguckt haben. Auch das abgerissene linke Triebwerk, das wurde ein paar Tage später in 20 Meter Tiefe auf dem Boden des Flusses gefunden und rausgehoben. Dann hat man das Flugzeug wieder so ein bisschen restauriert, also so ein bisschen wieder hergestellt. Und heute steht es tatsächlich im Sullenberger Aviation Museum in Charlotte. Und ja, wie ihr am Namen erkennen könnt, das Museum wurde nach dem Vorfall nach Sully benannt, also umbenannt. Das hatte vorher einen anderen Namen und jetzt trägt es den Sullenberger im Namen. Total cool. Frage Nummer 3 kam von Lele Phone. Moin Johnny, ich studiere Rescue Engineering, also erstmal total spannend. Da geht es darum, dass man, also wie man solche Rettungsaktionen verbessert, wie man Unfälle und Katastrophen besser vermeiden lernt. Das ist super, super spannend und Lelefon würde gerne wissen, welche konkreten Konsequenzen gezogen wurden nach dem Vorfall. Also wie gesagt, erstmal super spannend, was du da machst und es wurde einiges konkret geändert. Erstmal technisch wurde, was das Thema Vogelschläge angeht, nachgeschärft. Darunter zum Beispiel sehr viel strengere Triebwerktests mit Vogelattrappen. Also, dass man einfach so tut, als würde ein Vogel reinfliegen und dann schaut man, was passiert. Also, ob das Triebwerk sich davon erholen kann oder nicht. Dazu wurde auch mehr Forschung zu Vogelradaren betrieben, also die Flugrouten von Vögeln erkennen sollen. Organisatorisch gab es dann auch diverse Anpassungen. Zum Beispiel wurde das Flughafen Wildlife Program ins Leben gerufen. Das sind Techniken, wie Flughäfen Vogelschwärme erkennen und sogar fernhalten können. Außerdem verpflichten sich Behörden wie die FAA, das ist die amerikanische Luftfahrtbehörde, und auch Fluggesellschaften dazu, Triebwerksausfälle mit in die Simulator-Trainings der Piloten aufzunehmen. Also was passiert, wenn nach dem Start was schief geht, damit nicht wie im Falle von Sully erstmal alle möglichen Optionen durchgegangen werden müssen, sondern dass man direkt viel schneller eine Entscheidung treffen kann. Also tatsächlich ziemlich viele Änderungen. Und zum Abschluss haben wir hier Frage 4 und 5 so ein bisschen zusammen. Also erstmal die Frage 4 kommt von Gandalf. Respekt an den Mann. Er hat das Leben von sehr, sehr vielen gerettet und sein eigenes riskiert. Sind wir komplett bei dir. Unser Respekt auch. Wie viel Schaden hat es aber in Euro gegeben? Und das ist erstmal gar nicht so leicht festzustellen. Also da spielen einfach so viele Faktoren eine Rolle. Der fast verlorene Airbus, die Bergung, Untersuchungen, Ausfallkosten, Folgekosten. Dann wurden ja auch ganz kurzzeitig die Landebahnen auf anderen Flughäfen gesperrt. Das alles hat zu sehr, sehr vielen Kosten geführt. Und dann kam ein weiterer Faktor dazu, nämlich hier aus Frage 5, sie kommt von AG. Wie viel Geld hat man eigentlich als Passagier Entschädigung bekommen? Und ja, das kommt nämlich auch noch auf diese ganzen Kosten on top. Denn tatsächlich kann man das online einlesen, wie viel Entschädigung jeder Fluggast damals kriegt. Das ist tatsächlich in erster Linie ist das Geld dafür da, damit man zum Beispiel die verloren gegangenen Koffer oder die kaputten technischen Geräte ersetzen kann. Und zwar waren das 5.000 US-Dollar Soforthilfe. Plus, nicht nur das, noch irgendwie kurios, das so zu sagen, die Airline musste natürlich auch alle Ticketpreise zurückerstatten, weil der Flug ja nicht am geplanten Ziel angekommen ist. Bei 150 Passagieren und allein diesen 5.000 Dollar plus ergibt das schon über 750.000 US-Dollar allein für die Entschädigung und natürlich logischerweise der größte Faktor ist der Schadenswert des Flugzeugs. Das liegt bei über 40 Millionen Dollar. Also ihr merkt schon, das sind ganz schön krass hohe Zahlen irgendwo in dem Bereich 41, 42, vielleicht auch 43 Millionen US-Dollar. Ziemlich krass. Und damit, meine liebsten Wissensfreunde, sind wir erneut am Ende dieser Folge angekommen. Und jetzt wird es ein bisschen aufregend, sage ich euch ehrlich, weil wenn ich diese Folge jetzt hier fertig habe, also ich mache jetzt hier gleich noch mit euch gleich die Abstimmung, dann lade ich das hoch, schicke das unseren Produzenten, also Kiki und Mona, und dann geht es für mich in Anzug. Ziehe ich jetzt einfach gleich einen Anzug an. Ist eigentlich gar nicht so doll meins. Aber heute mache ich das mal, weil dann geht's zu der Preisverleihung, zu den Deutschen Podcast Awards 2026. Wie gesagt, wir sind ja nominiert und werden euch da auf dem Laufenden halten. Also ganz, ganz, ganz aufgeregt und schnell jetzt hier die 6 Themen, unter denen ihr heute abstimmen könnt. Als erstes haben wir wieder die Challenger-Katastrophe, also das Space Shuttle, das 1986 vor laufenden Kameras explodiert, letztes Mal auf Platz 2 gelandet. Als nächstes Thema haben wir, wer war Alexander der Große? Super spannender mazedonischer König, der gilt als einer der erfolgreichsten Eroberer der Geschichte. Ist auch so ein bisschen in die Sachen verwickelt, die danach im alten Ägypten passieren. Auch das Ende des alten Ägyptens, so ein bisschen gehört damit dazu. Also ist alles sehr, sehr, sehr spannend geschichtlich. Als drittes, dann ein bisschen im Kontrast dazu, haben wir Point Nemo. Das ist ja der abgelegenste Ort der Erde. Also nirgendwo ist es so weit bis zum nächsten Stück Land. Und nicht nur das. Point Nemo ist auch ein ganz besonderer Friedhof. Darüber könnten wir in der Folge reden. Als viertes haben wir den Contagan-Skandal. Das ist auch also wirklich heftig. In den 50er und 60er Jahren wird ein Medikament auf den Markt gebracht. Es soll eigentlich ein Beruhigungs- und Schlafmittel für Schwangere sein. Doch sehr, sehr viele Kinder von den Müttern, die dieses Mittel genommen haben, kommen mit schweren Fehlbildungen auf die Welt. Es ist ein Skandal, der global einiges verändert. Als fünftes haben wir den Amazonas, der größte tropische Regenwald der Erde mit einer unglaublichen Artenvielfalt. Wir könnten mal darüber sprechen, wie wichtig er fürs Klima ist und was Brände und Abholzung für Gefahren auch für uns alle ganz weit weg vom Amazonas bedeuten könnten. Und als letztes haben wir, wer war Nostradamus? Das ist ein französischer Arzt und ein Astrologe des 16. Jahrhunderts. Und ihr hört schon, das ist mehr als 500 Jahre her. Trotzdem hat er geheimnisvolle Prophezeiungen aufgeschrieben und viele davon treffen heute noch ein. Ganz schön krass. Ihr entscheidet, ich mache mich jetzt hier los. Ihr hört, wird schon kleiner Reißverschluss aufgemacht. Ich muss mich jetzt beeilen. Ab geht's zu den Awards. Ich bin sehr gespannt. Haut in die Tasten. Wir freuen uns auf eure Abstimmung. Verbleiben mit ganz viel Liebe an euch alle und für weniger Wissen entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.